Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 21. Vom Leben nach dem Überleben. Von Steffen Gassel und Michael Streck. Aus Stern Nummer 22 vom 23. Mai 2019. Gelesen von Beatrix Hermins. Sie waren dort, wo Attentäter schossen, sprengten, mordeten. Sie wurden zufällige Opfer des Hasses, des Terrors. Ihre bewegenden Geschichten erzählen sie in der Stern-Dokumentation Survivors. Wie meistern die Überlebenden von Terroranschlägen den Alltag? Wie blicken sie auf sich und ihre Welt? Was ärgert sie? Was treibt sie an? Welche Lehren haben sie gezogen? Was können wir von ihnen lernen? Diese Fragen standen am Anfang unseres Dokumentationsprojekts Survivors, vom Leben nach dem Überleben. Sternreporter haben über viele der verheerenden Anschläge berichtet, die Europa in den vergangenen Jahren erschüttert haben. Wir sind losgefahren, um vor der eigenen Haustür und draußen in der Welt die Geschichten der Täter und ihrer Netzwerke zu recherchieren. Auch über die Hybris derer, die sich anmaßten, im Namen ihres Kriegs gegen den Terror die Regeln der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit außer Acht zu lassen, haben wir berichtet. Der Stern hat einprägsame Bilder gedruckt von Anschlagsorten, Gedenkfeiern und Schauplätzen des internationalen Antiterrorkampfes. Die herzförmige Insel Utøya und den verdunkelten Eiffelturm hoben wir sogar auf den Titel. Doch etwas fehlte bisher. Der Blick auf diejenigen, die den Terror am eigenen Leib zu spüren bekommen und überlebt haben. Sie müssen mit den Folgen leben, lange nachdem die Anschläge aus dem Fokus der Aktualität verschwunden sind. Doch ihre Geschichten wurden bisher kaum erzählt. Unsere Arbeit begann mit einigen Kilogramm an Ausdrucken aus Pressearchiven. In hunderten Artikeln suchten wir nach Hinweisen auf Überlebende, denen wir nachgehen konnten. Nur mühsam wurden wir fündig. Die Namen der Toten, das erkannten wir schnell, sind meist gut dokumentiert. Die Überlebenden kommen eher am Rande vor. Das ist verständlich. Wer schwer verletzt um sein Leben ringt, gibt keine Interviews. Viele Überlebende meiden die Öffentlichkeit außerdem aus persönlichen Gründen, die fraglos zu respektieren sind. Doch die spärliche Wahrnehmung der Überlebenden, deren Zahl die der Todesopfer bei jedem Anschlag weit überstieg, hat noch andere Gründe. Sie ist auch eine Folge der Routine, die wir uns im Umgang mit dem Terror angewöhnt haben. Nach jedem neuen Anschlag gehen wir so schnell wie möglich zur Normalität über. Als Geste der Beharrlichkeit wollen wir das verstanden wissen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, sagen wir uns dann. Die unangenehmen Fragen. Klar, das Leben geht weiter. Doch wie viel bedeutet ein Je suis Charlie tatsächlich, wenn wir kaum je fragen, wie es denen geht, die dem Terror ins Auge geblickt haben, stellvertretend für uns alle? Das bedeutet der Slogan ja. Es hätte jeden treffen können. Für sie geht das Leben nicht einfach weiter. Doch ihre Geschichten scheinen nicht in unsere Normalität zu passen. Vielleicht auch, weil sie uns mit unangenehmen Fragen konfrontieren, zum Beispiel mit dieser: Was hat der Terror mit uns zu tun? Mit Unterstützung von Opferverbänden und über andere, oft verschlungene Wege gelang es, Terrorüberlebende aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien zu kontaktieren. Fast alle waren bereit, mit uns zu sprechen, manche erst nach langem Überlegen. Einige gehen zum ersten Mal überhaupt mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Es war der Fokus auf das Leben nach dem Überleben, abseits der ritualisierten Jahrestagsberichterstattung, der sie überzeugt hat, sich zu öffnen. Die Menschen, auf die wir trafen, erzählten ebenso bewegend wie beeindruckend von ihrem Kampf zurück ins Leben, von ihrem veränderten Blick auf sich und ihre Welt. Ihre Worte waren verstörend, oft auch weise. Viele warnten vor der wachsenden Polarisierung in Europas Gesellschaften und vor der Selbstvergessenheit, mit der wir stets aufs Neue dem Terror begegnen. Terroranschläge gehörten heute zum Lebensrisiko, argumentierte nach dem Anschlag auf Djerba von 2002 der Anwalt des Reiseveranstalters TUI, der sich gegen Entschädigungsforderungen von Adrian Esper und anderen Überlebenden zur Wehr setzte. Dieser Fatalismus im Umgang mit dem Ungeheuerlichen hat um sich gegriffen. Er ist brandgefährlich, denn er verstellt den Blick auf das, was bei uns schiefläuft, mitten in Europa. Mal um Mal sind die Täter und Drahtzieher keine Fremden, sondern Männer von nebenan. Selbst für den Anschlag im vermeintlich fernen Djerba war ein Konvertit aus Mülheim an der Ruhr mitverantwortlich, eine knappe Autostunde von Adrian Espers Heimatstadt Bergkamen entfernt. Solange wir nicht begreifen, dass die Ursachen des Terrors auch in unseren eigenen Gesellschaften zu suchen sind, solange werden wir ihn nicht überwinden. Darin sind sich viele der Überlebenden, die wir trafen, einig. Eine Printdokumentation, selbst eine so ausführliche, kann nur Augenblicke und Ausschnitte wiedergeben. Das eine beste Porträt. Die Interviewstellen, die uns am prägnantesten erscheinen. Darum haben wir zusätzlich eine Multimedia-Seite mit Videoausschnitten aus 10 Interviews online gestellt auf stern.de. Längere Ausschnitte veröffentlichen wir als Podcast zum Nachhören. Im Zusammenspiel der verschiedenen Medienformate hoffen wir, den Stimmen der Überlebenden das Gehör zu verschaffen, das sie verdienen. Djerba, 11. April 2002. Adrian Esper, 20 Jahre alt. Zitat: Ich bin ein positiver Mensch, ich kann mich gut motivieren. Ich habe seit meiner Kindheit gelernt, wenn man nicht aufgibt, bessern sich die Dinge. Zitat Ende. Die Reisegruppe ist schon in der Al-Griba-Synagoge, als der 3-jährige Adrian merkt, alle Männer tragen Kippa, er will auch eine. Er läuft zum Eingang, wo der Korb mit Kopfbedeckungen steht. Da explodiert vor dem Gotteshaus ein LKW mit 5000 Liter Flüssiggas. Der Junge erleidet Verbrennungen 2. und 3. Grades an 40% der Haut. Mehr als 60 Operationen hat er seither überstanden. Heute studiert Adrian Esper im 2. Semester Psychologie. London Bridge, 3. Juni 2017. Maren Vincent, 37 Jahre. Zitat: Ich mag meine Narben. Sie sind Teil meiner Reise, Teil meiner Geschichte. Ich habe gelernt, dass ich stärker bin, als ich dachte. Zitat Ende. An jenem lauen Sommerabend sitzt Maren Vincent mit ihrer Freundin Marie vor einem Bistro, als Islamisten mit Messern wahllos auf Menschen einstechen. Eines trifft ihre Freundin, und als Vincent Hilfe holen will, läuft auch sie in eine Klinge. 8 Menschen sterben, 48 überleben verletzt. Unter ihnen Vincent, die tagelang im Koma liegt. Die Pharmakologin betrachtet sich als Kriegsopfer. Sie sagt, Zitat: Ich möchte wissen, welche Gründe die haben, selbst wenn wir sie nicht verstehen. Zitat Ende. Paris, La Belle Equipe, 13. November 2015. Gregory Reibenberg, 49 Jahre. Zitat: Ich habe keine Kugel abbekommen. Ich lebe. Ich sage mir, lächle, schenk dem Leben ein Lächeln. Verwundet sein und trotzdem lächeln, das geht. Zitat Ende. Die Terrasse seiner Brasserie La Belle Equipe im 11. Pariser Arrondissement ist voll besetzt, als die Terroristen aus dem Auto springen und anfangen zu schießen. 20 Menschen sterben vor seinen Augen. Auch Jamila, die Mutter seiner damals 8 Jahre alten Tochter. Heute ist Tess 11 und erinnert ihn immer öfter an ihre Mutter, wenn er sie schlafen sieht, wenn sie Jamilas Schuhe und Kleider trägt. Manchmal fällt es ihm schwer, stark zu bleiben, aber er reißt sich zusammen. Für seine Tochter. Nizza, 14. Juli 2016. Hagar Ben Ayusi, 34, mit Kenzer 6 Jahre. Zitat: Kenzer sagt, Mama hat Zauberkräfte. Sie hat gegen den Truck gewonnen. Aber sie denkt seitdem, nur ich könne sie beschützen. Zitat Ende. Das Feuerwerk zum Nationalfeiertag ist gerade vorbei, als der Attentäter den 19-Tonner in die Menge der Flaneure auf der Promenade des Anglais steuert. Sie wirft sich schützend über die damals 4-jährige Tochter. Sie werden überrollt, bleiben aber nahezu unversehrt. Um sie herum sterben 86 Menschen, 450 werden verletzt. Seither leidet das kleine Mädchen jede Nacht unter Albträumen. Schlaf findet Kenzer nur im Bett der Mutter. Wenn sie LKW-Geräusche hört, nässt sie sich ein. Paris, Bataclan, 13. November 2015. Noumoké Sidibé, 41 Jahre. Zitat: Die Wohnung, von der aus die Attentäter aufbrachen, liegt nur 5 Minuten von meiner entfernt. Das will mir immer noch nicht in den Kopf. Zitat Ende. 3 Terroristen feuern in die Menge der Konzertbesucher. Die Fluchtwege sind versperrt. Da zieht der Sicherheitschef des Bataclan eine faltbare Feuertreppe aus der Decke links der Bühne. Sie wird zur Rettung für mehr als 50 Menschen. Frankreich feiert Noumoké Sidibé als Helden. Doch das Trauma jenes Abends mit 90 Toten und 99 Verletzten allein im Bataclan hat er bis heute nicht überwunden. Er ist arbeitsunfähig und kümmert sich nun ehrenamtlich um die Jugendarbeit eines Fußballclubs. Utøya, 22. Juli 2011. Terje Jensen Bech, 27 Jahre. Zitat: Ich konnte seinen Atem hören, seine Schritte. Dann hörte ich ihn sprechen. Heute seid ihr mit Sterben dran, Marxisten. Er sagte das immer wieder. Zitat Ende. Die Schüsse wecken ihn in seiner Hütte. Ein Feuerwerk, denkt er. Dann sieht er den blonden Mann in Polizeiuniform mit einem Gewehr durchs Zeltlager gehen und Camper exekutieren. Er warnt Freunde, rennt um sein Leben, fällt Klippen hinab, schwimmt. Eine Kugel trifft ihn ins Bein. 69 Menschen sterben, 66 werden verletzt, 650 bleiben traumatisiert zurück. Heute tritt er als Vizegouverneur der Provinz Finnmark gegen Hass und Rassismus ein. Sein Bein schmerzt immer noch, jeden Tag. Istanbul, Blaue Moschee, 12. Januar 2016. Martina Model, 67 Jahre. Zitat: Abends, wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich, Erinnerungen auszugraben. Wie lief das ab? Du musst doch etwas gesehen haben. Aber da ist nichts. Zitat Ende. Es ist der erste Morgen ihrer Orientreise. Die Besichtigung der Blauen Moschee verzögert sich ein wenig. Um kurz nach 10 Uhr sprengt sich auf dem Sultanahmet-Platz ein Selbstmordattentäter mitten in der deutschen Touristengruppe in die Luft. 12 Menschen sterben, 16 werden verletzt. Ein Splitter durchschlägt den Unterschenkel der Hotelinhaberin aus Dresden. Ihr Mann verliert einen Teil des Gehörs. Weil sie keine Erinnerung an die Tat hat, kann sie ihre Angst vor neuem Terror bis heute nicht überwinden. London, U-Bahn-Station Edgware Road, 7. Juli 2005. Daniel Biddle, 39 Jahre alt. Zitat: Jeder Terrorakt ist zum Scheitern verurteilt. Sie töten und verletzen Menschen, aber stärken nur unseren Glauben an die Freiheit. Zitat Ende. Eigentlich will er sich an diesem Tag krank melden, fährt aber doch, verpasst seinen normalen U-Bahn-Stopp, nimmt eine andere Strecke und steht nur deshalb direkt neben einem der Rucksackbomber. 52 Menschen sterben an diesem Morgen, mehr als 700 weitere werden verletzt. Daniel Biddle überlebt wie durch ein Wunder, verliert beide Beine und liegt 51 Wochen im Krankenhaus. Heute lebt er mit seiner Frau in Wales und sagt, er vermisse vor allem 2 Dinge, Spontanität und Fußballspielen. Berlin, Breitscheidplatz, 19. Dezember 2016. Russell Schulz, 74. Zitat: Was geschehen ist, ist so unsagbar unfair. Die Toten hatten ebenso wenig verdient zu sterben, wie die Überlebenden verdient hatten zu überleben. Zitat Ende. Es hätte auch sein Name sein können, den sie eingravieren in die Betonstufen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Russell Schulz, USA. Stattdessen steht dort der seines Freundes Peter, mit dem er zum Glühweintrinken verabredet war. In der gleichen Bude wie jedes Jahr. Der Name der Frau, die neben ihm gesessen hatte, Ellenbogen an Ellenbogen, und die der 10 anderen. Das hat ihm am meisten zu schaffen gemacht. Nicht nur die Angst vor lauten Geräuschen, nicht nur die Tränenströme, die ihn immer wieder unvorbereitet überkommen haben, sondern vor allem diese Survivor's Guilt, das Schuldgefühl, überlebt zu haben. Warum krieche ich mit einer leichten Handverletzung unter den Trümmern hervor und Peter, der eben noch lachend vor mir gestanden hat, liegt tot unter dem Sattelzug? Diese Frage hat ihn an den Rand der Verzweiflung gebracht. Heute sagt er, Zitat, »Ich habe aufgegeben, verstehen zu wollen, warum passiert ist, was an jenem Tag geschah. Ich werde das nie verstehen. Wir müssen es hinnehmen und weitermachen.« Zitat Ende. Es gibt so viele, die ihm geholfen haben, sich nicht zu verlieren in der Zeit danach. Sein deutscher Ehemann, die Schwester, die Söhne und immer wieder Fremde, deren kleine Gesten ihm viel bedeutet haben. Die Polizistin, die ihn Minuten nach dem Anschlag einfach in den Arm nahm. Die Beamtin, die ihn anrief und eine Entschädigungszahlung ankündigte. »Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein«, sagte sie. Er antwortete, »Nein, dass wir miteinander sprechen, ist unglaublich wichtig für mich.« Der Wahlberliner Russell Schulz möchte, dass jenseits der Trauer und des Leids etwas Gutes aus der Katastrophe erwächst. Aus dieser Erfahrung, um Haaresbreite alles verloren zu haben, erwächst Freiheit, sagt er. Man denkt danach anders. Vieles, das ich früher schon mochte, habe ich ganz neu zu schätzen gelernt. In den 29er Bus zu steigen und in 20 Minuten an der Philharmonie zu sein, ist wundervoll. Ich liebe Berlin. Berlin ist meine Heimat. Zitat Ende. Auch eine Stadt der Erinnerungen. An den Vater, der in den 1920er Jahren von hier aus nach Amerika aufbrach, um sein Glück zu machen. An die Konzertreise 1965. Sein College-Chor sang in der Gedächtniskirche. All das schwingt mit, wenn er alle 4-5 Wochen die Treppe mit Peters Namen besucht. »Meine kleinen Pilgergänge«, sagt er. Oft sind ihm dabei diese Verse auf den Lippen, die er, der Komponist, vor Jahren vertont hat. »Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.« »Bonhoeffers Worte klingen in mir heute anders als früher«, sagt Russell Schulz. Jemand, der solchem Terror ausgesetzt gewesen ist, konnte Worte von so großer Hoffnung schreiben. Daran richtet er sich auf. Schon im Jahr nach dem Anschlag ist Schulz wieder auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gegangen. Zum Glühweintrinken mit Freunden, in die gleiche Bude wie jedes Jahr. »Das nimmt Anis Amri die Macht«, sagt er. »Er wollte uns zerstören, er wollte mich zerstören, das war seine Absicht. Er hat sie verfehlt. Er hat Berlin nicht zerstört. Nicht die Kultur, nicht die Dinge, die wir lieben. Wir machen weiter. Er hat verloren.« Zitat Ende. Ütüja, 22. Juli 2011. Emma Martinovic, 26 Jahre. Zitat: »Breivik ist Norwegens Voldemort. Seinen Namen nennt man lieber nicht, aber wir müssen über ihn und seine Ansichten reden.« Zitat Ende. Freude. Das ist das erste Gefühl, als sie herausfindet, dass sie schwanger ist. Das zweite? Angst. Riesenangst. Wie sollen wir dieses kleine Wesen nur beschützen? Die gleiche Furcht hatte ihre Eltern dazu getrieben, Bosnien zu verlassen und Schutz im sicheren Norwegen zu suchen, als sie selbst ein Baby war. Nun trägt sie ein Kind in sich. Doch dieses Norwegen ist für sie ein Land geworden, Zitat, in dem alles so labil ist, wo der Hass immer weiter wächst. Sie denkt, vielleicht wäre es besser, die Schwangerschaft zu beenden. Zitat Ende. Inzwischen ist Emma Martinovichs Tochter 2 Jahre alt und hat einen kleinen Bruder bekommen. Die Sorge der Mutter um ihr Land ist geblieben, aber sie lässt sich von ihr nicht mehr beirren wie in den ersten Wochen der ersten Schwangerschaft. Sie sagt, Zitat, die Liebe, von der wir nach Utøya so viel gesprochen haben, kommt heute zu kurz. Wir haben vergessen, wie man einander die Hand reicht. Norwegen ist kälter geworden. Zitat Ende. Sie sagt auch, dass sie es nicht erwarten könne, mit ihren Kindern nach Utøya zu fahren, wenn die endlich alt genug sind. Zitat, ich will ihnen erklären, was passiert ist und warum, damit sie verstehen, dass man die Freiheit nicht im Laden um die Ecke kaufen kann. Zitat Ende. Schwimm oder stirb. Sie, die Leiterin einer Jugendgruppe aus dem südnorwegischen Kristiansand, gehört am 22. Juli 2011 zu denen, die gerade noch rechtzeitig verstehen, dass es ums blanke Überleben geht. Sie treibt andere in den kalten Fjord. Breivik schießt ihnen hinterher. Eine Kugel verletzt sie leicht am Arm. 10 Freunde kommen ums Leben. Die Hassbotschaften beginnen bald danach. Warum hat Breivik den Job nicht zu Ende gebracht? Schreibt ihr jemand online. Du bist als Nächste dran, ein anderer. Zwar gehen mehr teilnahmsvolle Nachrichten ein als feindselige, aber die Hasspostings nehmen so zu, dass sie ihren Facebook-Account auf Privatmodus und ihren Blog offline stellt. Ihr Instagram-Konto schließt sie, nachdem ihr immer mehr Menschen Breiviks Manifest dorthin geschickt haben. Zitat: Wenn man sich die Profile ansieht, dann merkt man, das sind ganz normale Leute. Die haben Kinder, eine Frau, einen Job, ein Haus. Es ist ein komisches Gefühl zu wissen, durch Norwegens Straßen laufen Menschen, die ähnlich denken wie Breivik. Zitat Ende. So wie die Neonazis, die plötzlich mitten im Sommer durch ihre Stadt marschierten. Okay, es waren nur 10, sagt sie, aber ich kannte die. Und 10 sind ein Anfang. Zitat Ende. Norwegen sei seit Utøya ehrlicher geworden, findet Emma. Zitat: Der Hass ist jetzt am Tageslicht. Die Leute trauen sich zu sagen, dass sie gegen Zuwanderung sind, dass sie Leute mit dunkler Haut nicht mögen. Vor Utøya haben diese Leute ihre Ansichten versteckt. Zitat Ende. Die toleranten, weltoffenen seien zwar immer noch das größere Team, aber der Hass wachse Tag für Tag. Das macht ihr Angst. Immerhin kann jetzt niemand mehr sagen, es wird schon nichts passieren. Norwegen ist doch ein so gutes Land und jeder liebt jeden. So ist es eben nicht, sagt sie. Die Leute wissen jetzt, dass etwas Schlimmes passieren kann, wenn man Extremismus nicht ernst nimmt. Sie sagt auch, es sei gut, dass sie erst nach Utøya Kinder hatte. Sie hofft, dass sie diese nun besser beschützen kann, weil sie auf alles gefasst ist. Bataclan, Le Carillon, 13. November 2015. Chloé de Bacot, 32, und Mehdi Saidi, 32 Jahre. Zitat: Wie konnte es passieren, dass Kinder der Republik geboren und erzogen in Frankreich sich Waffen beschafften und auf ihre Mitbürger losgingen? Zitat Ende. Tag für Tag, Monat um Monat hat er sich abgerackert, um Distanz zwischen sich und dieses Datum zu bringen. Laufen, essen, pinkeln, all das hat er wieder gelernt. Wie ein Neugeborenes ist er sich vorgekommen in der ersten Zeit. Zitat: Gleichzeitig kämpfst du fast ständig darum, den Leuten klarzumachen, dass du nicht an diesem verdammten 13. November auf die Welt gekommen bist. Zitat Ende. Viele sehen in ihm nur noch den Terrorüberlebenden. Das hat natürlich mit der riesigen Schiene und dem Gehstock zu tun. Ohne die wäre er nicht auf die Beine gekommen, nach den 15 Operationen, in denen die Ärzte versuchten, den Schaden, den die 6 Gewehrkugeln angerichtet hatten, so gut es geht, zu beseitigen. Aber es nervt. Und dann spricht ihn in der Reha auch noch diese Frau mit den braunen Augen und der langen Narbe am Unterarm an. eine Überlebende wie er. Das ist ihm gleich klar, obwohl er da noch nichts weiß von den Schüssen in ihren Arm und ihr Bein, von den Monaten, die sie im Rollstuhl verbracht hat. Es war wie, auf dich haben sie auch mit Kalaschnikows geschossen? Cool, wollen wir Freunde sein? Nun übertreib mal nicht, sagt Chloe und schmunzelt. Klar, ganz so krass war es nicht, sagt Mehdi. Aber jemanden kennenlernen auf Grundlage dieser Gemeinsamkeit. Ich war nicht sehr jovial, sagt er. Kein Augenblick, um den man uns beneiden muss, sagt sie. Doch sie werden ein Paar und ziehen zusammen. Sie sagt, ohne den 13. November 2015 hätten wir uns nicht getroffen. Aber er ist nicht der Grund, warum wir uns lieben. Zitat Ende. Drei der vier Freunde, mit denen Mehdi in der Bar Le Carillon verabredet war, haben nicht überlebt. Chloés beste Freundin ist im Kugelhagel des Bataclan gestorben. »Du lebst jetzt für zwei«, hat ihre Mutter ihr danach einmal gesagt. Chloé sagt, »Ich ehre Fannys Andenken, indem ich versuche, glücklich zu sein und voranzumachen im Leben. Ich kann mir keine Schwäche mehr erlauben.« Mehdi sagt, »Mir ist so viel Zeit gestohlen worden, dass ich es mir nicht leisten kann, noch mehr zu vergeuden. Das kann dazu führen, dass ich wütend und aggressiv werde.« Zitat Ende. Zum Beispiel, wenn er sieht, wie Frankreich die Jahrestage der Anschläge begeht. Dieses endlose Gedenken, diese Gangs von Trauernden, die Kalaschnikow-Safari zu den Anschlagsorten, findet Mehdi abstoßend. Zu viel Pathos, zu wenig Demut. »Wir sind eine Gesellschaft von Junkies, zugedröhnt mit großen Emotionen«, sagt er. »Wir haben nie versucht, aus dem, was passiert ist, zu lernen«, zu reflektieren, was der Terror mit uns zu tun hat. Zitat Ende. Mehdi arbeitet wieder als Unternehmensberater. Vergangenen Sommer erlaubten die Ärzte ihm, wieder auf sein Fahrrad zu steigen. Ein Moment der Befreiung. Chloé hat während der Physiotherapie die Schneiderei für sich entdeckt. Den beigen Trenchcoat, in dem sie zum Interview kommt, hat sie selbst genäht. Das Trägerkleid mit den aufgesetzten Taschen auch. Mit dieser T-Rex-Hand, wie die gelernte Videoredakteurin zu ihrer Rechten sagt, die nur noch 20% der früheren Fähigkeiten hat. Es ist eine große Befriedigung, wenn dir Leute sagen, du kannst deine Hand nicht mehr gebrauchen und du nimmst das als Ansporn, deine eigene Kleidung zu nähen, sagt Chloe. Ihre Kreationen stehen auch auf Instagram. Hashtag Cribble does it better. Manchester Arena, 22. Mai 2017. Adam Lawler, 17 Jahre alt. Zitat: Ich gewinne. Wir alle gewinnen. Du hast verloren. Wir werden dir den Mittelfinger zeigen, als Gesellschaft und als eine Stadt. Zitat Ende. An Adam Lawler, der vor wenigen Wochen 17 Jahre alt geworden ist, fällt vor allem auf, dass er nicht spricht wie ein typischer 17-Jähriger. Er spricht akzentuiert und klar, seine Sätze sind druckreif, jeder einzelne Satz. Adam war 15, als sich sein Leben änderte und als das seiner besten Freundin Olivia Campbell endete, durch einen Selbstmordanschlag während des Ariana Grande-Konzerts in der Manchester Arena. Er überlebte schwer verletzt, die Beine gebrochen, die rechte Körperhälfte von Schrapnellwunden gezeichnet. Ein Splitter traf das rechte Auge. Die Operation tags darauf dauerte 10 Stunden. Seine Mutter sagt, Adam habe seitdem gute und schlechte Tage. An dem Tag, als wir ihn treffen, ist es irgendwas zwischen gut und schlecht. Adam sitzt in einem Hotelzimmer in Manchester. Er ist leicht erschöpft von der Schule. Er hat Schlafschwierigkeiten. Adam redet nicht über das eigentliche Attentat und diesen Abend. Ich hasse diesen Tag. Sodann erzählt er von dem schwierigsten Moment, der kam, als er begriff, dass Olivia tot war und als er sich eingestehen musste, das war's. Das ist jetzt mein Leben. Sie kommt nicht zurück, sie ist einfach weg. Ihr Lebensgeist und die Erinnerungen an sie sind noch da, aber ich werde sie nicht wiedersehen. Mir wurde auf einmal klar, ich konnte mich nicht einmal verabschieden. Zitat Ende. Adam verbrachte nach dem Anschlag Wochen im Krankenhaus. Nach seiner Entlassung traf er eines seiner Idole, Liam Gallagher, früherer Sänger von Oasis, eine Ikone in Manchester. In den Tagen nach der Bombe kamen die Menschen am St. Anne's Square im Zentrum zusammen und legten Blumen ab und sangen spontan den Oasis-Klassiker »Don't Look Back in Anger«. Adam glaubt, dass das Attentat die Stadt zum Positiven verändert habe. Er fühlt noch mehr Zusammenhalt. »Wir sind eine noch stärkere Gemeinschaft jetzt. Manchester war immer schon toll, aber es ist noch größer jetzt.« Nur, anders als im Oasis-Lied, kann er nicht ohne Wut zurückschauen. Er sagt, »Ich bin zynischer geworden. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir in einer guten, freien Welt leben. Dass dies ein Konzept ist, das erreichbar ist, das denke ich nicht mehr. Optimismus wurde durch Realismus ersetzt. Realismus ist manchmal düster, aber auch sehr schön.« Zitat Ende. An manchen Tagen sind auch seine Gedanken düster. In solchen Momenten würde er den Attentäter am liebsten nachträglich noch einmal umbringen. Er hält ihn für ein Monster, ein Biest, eine Infektion, eine Krankheit. Aber am Ende sagt er sich doch, dass der Typ tot sei und er, Adam, am Leben. Und das ist meine persönliche Genugtuung. Überhaupt könne die Gesellschaft durchaus lernen aus dem Terror. Zitat: Geh raus und hab Spaß. Genieß das Leben, denn du weißt nie, wann dein letzter Tag gekommen ist. Umarme deine Liebsten und sage ihnen, dass du sie liebst und dass sie dir alles bedeuten. Zitat Ende. Adam lebt mit seiner Mutter in Tottington vor den Toren der nordenglischen Metropole. Er ist ein guter Schüler und spricht wie gedruckt. Irgendwann, wenn das alles überstanden ist, würde er gern fürs Radio arbeiten. Madrid, 11. März 2004, Barajas, 30. Dezember 2006. Luis Aijado, 39 Jahre, und seine Mutter Paloma Roque Morales, 55 Jahre. Zitat: Wir werden das nie verarbeiten. Nicht mit Psychologen, nicht mit Pillen, mit nichts. Viele Jahre sind vergangen und wir leiden immer noch. Zitat Ende. Das Schicksal, und das gilt für alle Terroropfer, kann unbarmherzig sein. Das gilt aber noch mehr für eine Familie, die binnen 2 Jahren zweimal Opfer eines Anschlags wurde. Luis Aijado überlebte das Bombenattentat auf Vorortzüge in Madrid im März 2004 schwer verletzt. Seine Mutter Paloma Roque Morales kam beim Angriff der baskischen Separatisten ETA auf dem Flughafen Barajas 2 Jahre später körperlich zwar unversehrt davon, seelisch allerdings nicht. Luis wollte eigentlich zur Feuerwehr. Heute arbeitet er als Filmemacher und Fotograf. Er sagt, er leide unter keinen psychischen Spätfolgen. Seine Mutter, die Angestellte war am Flughafen Barajas, ist arbeitsunfähig. Und wann immer auf der Welt Terroristen metzeln, schießen oder bomben, läuft dieser Film in ihrem Kopf ab. Dann ist es wie an jenem 11. März 2004, als Luis in den Zug stieg und am Bahnhof Atocha die Bombe explodierte, seinen Unterkiefer zertrümmerte und sein Gesicht verbrannte. Er war der einzige Überlebende in seinem Wagen. Als er blutend das Krankenhaus erreichte, hielt eine Frau sich die Zeitung vor die Augen. Da ahnte er, wie entstellt er aussah. Die furchtbaren Schmerzen, danach, als die Ärzte ihm das Gesicht mit einer Bürste schrubbten, damit später keine Krusten und Narben entstehen würden. Die Mutter hat sie bis heute in Erinnerung, als wären es ihre eigenen Wangen gewesen. Seine Trommelfelle sind immer noch kaputt. Ich muss mit Stöpseln duschen, mit Stöpseln ins Schwimmbad gehen, mit Stöpseln an den Strand. Luis nimmt das in Kauf. Operieren lassen möchte er sich nicht mehr, weil bei einer der vielen OPs zuvor die Betäubung nicht richtig funktionierte und er wach lag, während die Chirurgen an ihm flickten. Er hat seitdem Angst vor Narkosen und will vor allem leben. Ich sehe es nicht so, als ob es ein zweites Leben wäre, sagt er. Ich bin immer voll und ganz da. Es gibt nur ein Leben und Punkt. Bei Luis sind keine Narben geblieben. Das unterscheidet ihn von seiner Mutter. Die Wunden an Palomas Seele sind bis heute nicht verheilt. Eine Familie, 2 Attentate. Palomas Arbeitskollegen wussten vom Schicksal ihres Sohnes. Sie zogen sie aus dem Flughafengebäude. Eine Zeit lang hatte die Mutter geglaubt, den abermaligen Horror verarbeitet zu haben. Aber als der Terror über Paris und Nizza und Barcelona kam, merkte sie, dass das nicht stimmte. Sie leidet unter Panikattacken, sie kann nicht mehr mit der Bahn fahren, nicht mehr fliegen, sie geht kaum noch aus dem Haus. Paloma will nicht verzeihen, da ist noch zu viel Wut auf die Täter. Die Mutter eines Terrorüberlebenden, die der Terror ein zweites Mal traf, sagt, Zitat, »Dieses Leiden und all das, was wir durchs Leben tragen müssen, ich weiß nicht, was ich ihnen antun würde, aber etwas würde ich ihnen antun, damit ihre Mütter um sie weinen würden, wie andere Mütter und Familien seit vielen Jahren weinen.« Zitat Ende.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH und Co. KG in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion: Telefon 040-3703-7284. E-Mail: blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. E-Mail abo@dzb.de. www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10 BIC WELADE 8LXXX